Herzlich willkommen zu Knochenschrauber, dem Unfallchirurgie-Podcast aus dem Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der Universitätsmedizin Mainz für Studierende und alle Interessierten. Unsere treuen Zuschauer werden es schon merken, hier ist heute eine andere Stimme, die das Intro spricht. Mein Name ist Philipp Schippers, ich bin Assistenzarzt in unserer Klinik und ich habe heute die große Ehre, meinen Oberarzt, Privatdozenten Dr. Sven-Oliver Dietz interviewen zu dürfen. Ich darf Olli sagen, denn wir arbeiten schon lange zusammen und kennen uns gut. Olli, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die netten Worte, Philipp. Ich freue mich, dass wir über das Thema sprechen.
Das Thema heute, Kindertraumatologie, dein Spezialgebiet, Getting Through the Night. Olli, Kinder, das sind ja keine kleinen Erwachsenen. Was sind für dich so die wichtigsten Unterschiede bei Knochenverletzungen im Kindesalter?
Also einmal, der Knochen des Kindes ist ja deutlich elastischer als der des Erwachsenen. Das bedeutet, wenn Kinder hinfallen oder sich einen Knochen brechen, dann bricht er nicht so durch wie beim Erwachsenen, sondern hat durch seine Elastizität manchmal auch nur eine plastische Verformung. Das nennen wir dann eine Grünholzfraktur. Das kann man sich so vorstellen, wenn man im Frühling durch den Wald spaziert, wenn man als Kind da versucht hat, von einem Baum einen Ast abzureißen und den zu zerbrechen. Das ist irgendwie gar nicht gelungen, weil diese Baumrinde noch so kräftig war, dass der gar nicht kaputt gegangen ist. Ähnlich ist es beim Kinderknochen. Da ist eben auch das Periostium, also die Knochenhaut, deutlich dicker als beim Erwachsenenknochen und hält da eine Menge aus. Zum anderen wächst der kindliche Knochen den ganzen Tag. Mhm. Jetzt müsste ich in der SKD, in der Gemeinschaft für die Kindertraumatologen, 5 € bezahlen, weil ich kindlicher Knochen gesagt habe. Also es ist der Knochen des Kindes. Der Knochen ist ja nicht kindlich. Da ist man da sehr genau. Also der Knochen des Kindes, der wächst ja den ganzen Tag, macht nichts anderes. Und durch diese Wachstumsfugen kann der Knochen auch gewisse Fehlstellungen ausgleichen im Wachstum. Das ist aber für unterschiedliche Knochenregionen unterschiedlich viel. Da darf man sich nicht blind drauf verlassen, sondern da muss man schon wissen, an welcher Stelle welcher Knochen wie viel ausgleichen kann.
Also der Grundsatz der Großmutter, das wächst sich schon wieder aus, der gilt nicht pauschal?
Nicht ganz pauschal, nein. Also der gilt für die handgelenknahen Unterarm gilt der sicherlich oder für den schultergelenknahen Oberarm. An vielen anderen Regionen trifft der gar nicht zu. Also gerade rund um den Ellenbogen kann man sagen, lieber keine Fehlstellungen belassen, sondern da wirklich gucken, dass die Achsen wieder in Ordnung sind.
Gerade für mich als Assistenzarzt in der Nacht, da kommen ja oft Kinder, die sich einfach nur was geprellt hat und ich will ja nicht jedes Kind röntgen. Hast du eine grobe Take-Home-Message, wann muss ich röntgen oder wann kann ich vielleicht auch mal sagen, können wir mal kontrollieren am nächsten Tag oder einfach mal abwarten?
Also wenn ich ein Kind habe, das hingefallen ist, Schmerzen im Handgelenk zum Beispiel hat und keine sichtbare Fehlstellung hat, dann reicht es sicherlich aus, einen Ultraschall zu machen. Ganz ohne Bildgebung finde ich kritisch, dann habe ich ja keine Diagnose. Dann kann man natürlich das Kind mal in einer fixierenden Schiene, also meistens in einem Gips, ruhig stellen bis zum nächsten Tag. Ich denke aber, dass man um die Arzt-Eltern-Beziehung auf ein gutes Level zu bringen, doch eine Diagnosefindung anstrebt. Aber wenn ich im Ultraschall zum Beispiel des Handgelenks, das ist total einfach zu lernen, also kann jeder Assistent innerhalb von einer halben Stunde lernen, nicht, dass man es dann beherrscht, aber man weiß dann, wie soll es aussehen und wie sieht es aus, wenn es nicht richtig aussieht.
Keine Scheu, mal einen Schallkopf drauf zu halten.
Genau. Also wenn, da kann man viel erkennen und wenn man da dann eine unverschobene Fraktur sieht, dann muss man die nicht zwingend röntgen, wenn man sich unsicher ist, natürlich, aber da kann man sich schon sehr sicher sein, was das Kind hat.
Okay, sehr gut. Lass uns doch mal ein paar Verletzungen durchgehen, die mir als Assistenzarzt so in der Notaufnahme begegnen können. Da denke ich am Anfang vor allem an Eltern, die ganz besorgt ihr Kind mitbringen. Die haben einmal Engelchen Flieg im Park gespielt und jetzt hat das Kind schreckliche Schmerzen am Ellenbogen. Was ist passiert?
Also dieser plötzliche Zug am Ellenbogen, wie er beim Engelchen Flieg auftritt, der führt zu einer Subluxation vom Radius Kopf. Man nennt diese Subluxation des Radius Kopfes beim Kind auch Chaisignac-Ellbogen oder Pronation Dolorose oder aber Nurse Elbow. Allen ist gemeinsam, dass sich einen plötzlichen Zug am Unterarm der Radius Kopf unter das Ligamentum annulare subluxiert und die Kinder in einer schmerzhaften Pronationsstellung fixiert sind.
Muss ich die zum Röntgen schicken?
Nee, also wenn die Anamnese eindeutig ist und das Kind diese schmerzhafte Pronationsstellung hat, muss ich die nicht zum Röntgen schicken. Da kann man einen Repositionsversuch machen. Das bedeutet, das Kind hat eine schmerzhafte Pronation. Das heißt, ich bringe es in eine Supination über einen Druck gegen den Radius Kopf aus und mache dann eine forcierte Flexion und ich bringe es dann nochmal in eine Extension danach. Und in diesem Bewegungsablauf springt der Radius Kopf in fast allen Fällen wieder rein. Das merkt man an einem wirklich spürbaren Plop. Der ist sehr zuverlässig zu spüren. Ganz selten, dass man den nicht spürt. Nach einem Repositionsversuch schickt man dann die Kinder für eine Viertelstunde nochmal mit den Eltern raus, weil die weinen alle. Mhm. Ist ja klar. Also da sind sie zum Arzt gebracht worden und dann kommt da so jemand an, groß, weißer Kittel. Das ist,
reißt am Arm.
Reißt am Arm, der sowieso schon wehgetan hat. Keiner hat geholfen. Also das Kind ist natürlich hochgradig entsetzt. Und wenn die nach einer Viertelstunde wieder zu einem kommen mit den Eltern, spielen die allermeisten wieder mit dem Arm. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man die Kinder mal zum Röntgen schicken. Da bekommt man dann einen Normalbefund. Man kann natürlich auch einen Ultraschall des Ellenbogens machen. Wobei der Ultraschall des Ellenbogens beim schmerzgeplagten Kind nicht so ganz trivial ist, aber Übung
macht den Meister.
Genau, also man kann das schon beim Üben. Und das Ultraschallgel ist ja angenehm kühl, das tut den meisten Kindern ganz gut. Im Röntgen hat man dann einen Normalbefund. Und wenn man das hat, dann kann man mit den Eltern ja besprechen, was ist. Dass man halt eine Subluxation hat, die nicht bedrohlich ist, halt schmerzhaft, aber nicht bedrohlich. Dass bevor man jetzt das Kind durch viele Versuche traumatisiert, den Arm in der Oberarmschiene ruhig stellt und am nächsten Tag kommen lässt, da geht es oft schon fast von alleine wieder rein. Oder aber manchmal kommt es zu einer spontanen Reposition, auch das gibt es. Ich würde auf keinen Fall zu viele Repositionsversuche machen. Also pro anwesendem Arzt maximal einer, also tagsüber.
Irgendwann wird es ja traumatisierend.
Irgendwann wird es traumatisierend, genau. Also wenn man zwei Repositionsversuche macht, ich glaube, das ist vertretbar. Wichtig ist bei dieser ganzen Versorgung von Kindern, da werden wir bei jedem Krankheitsbild, werde ich sagen, die Kommunikation mit den Eltern. Ich muss denen sagen, ist es schlimm oder nicht schlimm? Also ein Schlesinack ist nicht schlimm. Der hinterlässt auch keine Folgen. Und auch wenn man den mal am nächsten Tag erst reponieren kann, ist das nichts Schlimmes. Und wenn die Kinder diese Oberarmschiene dann beispielsweise anhaben, sind die auch so schmerzarm, dass die Nacht durchschlafen. Und das ist ja das, worum es den Eltern primär mal geht.
Sehr gut. Aber ich nehme mit, man muss wissen, dass es das gibt. Und wenn man das vor sich hat, man muss beherzt einmal zupacken.
Beherzt mit einer liebevollen Beherztheit, sage ich immer.
Wenn es jetzt doch nicht so glimpflich ausgegangen ist und die Kinder etwas fester auf den Boden gefallen sind, vielleicht auf den Unterarm, an was muss ich da bei Kindern denken?
Ja, ganz typisch wie beim Erwachsenen auch, eine distale Radiusfraktur, die haben wir auch bei den Kindern, wobei da das Spektrum der Frakturen anders ist als bei den Erwachsenen, sagen wir mal so, nicht unbedingt größer, aber anders. Also die Verletzungen von Kindern sind relativ stereotyp. Ein Kind hat am Handgelenk fast nie eine intraartikuläre Fraktur. Also ich habe noch nie eine gesehen, bei einem Kind, bei einem Jugendlichen ja, aber bei einem Kind, also bei Patienten unter 12 Jahren, habe ich das noch nie gesehen.
Während die Erwachsenen ja häufig so eine intraartikuläre Komponente haben.
Genau, bei den Erwachsenen ist das häufig. Bei den Kindern ist es so, da tritt entweder die Fraktur durch die Wachstumsfuge ein, weil das ja der Ort, der mit einem relativ geringen Widerstand ist. Da ist ja viel Knorpelgewebe und eine relativ mechanische Instabilität. Oder aber in der Metaphyse, also diesem Übergang zwischen Schaft und Gelenkbereich, dass da Frakturen sind. Die Radiusfrakturen, hatte ich ja am Anfang so angedeutet, die können eine ganze Menge ausgleichen. Also insbesondere die metaphysären Frakturen kann man bei unter 6-Jährigen bis 40 Grad Achsabweichung konservativ behandeln. Das wächst sich raus. Auch da wichtig mit den Eltern besprechen, das sieht man ein bisschen. Die Kinder haben zwar keine Funktionseinschränkung, aber wer selbst Kinder hat, weiß, sobald da irgendwas nicht der Norm entspricht, gibt es viele Kommentare und gute Ratschläge. Aber das wächst sich zuverlässig raus. Wenn die Wachstumsfuge betroffen ist, dann muss man sagen, ist doch häufig die geschlossene Reposition indiziert.
Was ist eine geschlossene Reposition?
Das bedeutet, das Kind bekommt eine Form der Analgesie, eine geeignete. Da gibt es jetzt ganz nach, je nach Klinik, da kann man jetzt gar nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Also das geht von Lachgas über Ketanest, Dormicum bis hin zur kurzen Vollnarkose in der Larynxmaske und wird dann in dieser Analgesidierung reponiert, ohne dass man einen Hautschnitt macht.
Mhm. Weil du es gerade gesagt hast, konservativ kann man viele behandeln. Was heißt konservativ? Kriegen die eine Schiene? Kriegen die einen Gips?
Genau, ja, konservativ, das ist ganz interessant. Was ist konservativ? Also eine ganz klare Definition ist da, finde ich, schwierig zu machen. Also wenn man sagt, jedes Kind, das kein Metallimplantat bekommen hat, ist konservativ behandelt worden, finde ich das nicht ganz richtig, weil ich finde, wenn man einem Kind irgendeine Form der Narkose macht und dann drückt, dann ist es natürlich nicht operiert worden. Aber es ist jetzt auch nicht so ganz konservativ. Vielleicht kann man das in invasiv und nicht invasiv ein bisschen schöner definieren. Also wenn man nicht invasiv behandelt, bringt man kein Metall ein. Das heißt, auch in einer Narkose oder Betäubung kann ich den Knochen wieder einrichten von außen durch Druck und Zug. Bei einigen Frakturen ist auch gar noch nicht die Frage abklärend geklärt, wenn ich das dann reponiert habe, stabilisiere ich das dann zusätzlich mit einem Draht, das ist bei uns in Mainz Standard,
üblich,
oder mache ich das nicht? Viele sagen, naja, wenn ich das, den Draht nicht mache, bleibt es ja trotzdem stabil und nur ganz selten rutscht der Bruch wieder ab. Da muss man natürlich sagen, naja, dann kriegt das Kind noch eine Narkose und dann kriegt es den Draht. Und da man diese Drähte über Hautniveau überstehen lassen kann und dann ohne Narkose entfernen kann, sage ich mal, sitzt bei uns der Draht relativ locker. Mhm. Aber da kann man nicht sagen, dass die einen das richtig, die anderen das falsch machen. Das ist halt unsere Philosophie.
Jetzt sprichst du von Drähten. Was sind das für Drähte? Bei den erwachsenen Frakturen sehe ich immer, dass wir eine Platte einbringen.
Ja, die Platten sind bei Kindern fast nie nötig. Es gibt ganz wenige Frakturen, wo man bei Kindern auch eine Plattenosteosynthese machen kann. Bei den meisten Frakturen reicht es, wenn man die Knochenbrüche einrichtet und dann durch sogenannte Spickdrähte stabilisiert. Das bedeutet, die Drähte verhindern nur, dass die Reposition, die wir vorher erreicht haben, nicht wieder abrutscht. Diese hohe Stabilität, die die Erwachsenen brauchen mit Platten und Schrauben, das ist bei Kindern bei fast keiner Fraktur erforderlich. Natürlich gibt es da Frakturen, wo das auch mal erforderlich sein kann, aber die Platten oder die erhöhte Stabilität kommt dann mit dem jugendlichen Alter.
Wenn wir jetzt schon eines der Tools angesprochen haben, also bei Erwachsenen öfter eine Plattenosteosynthese, bei Kindern hast du jetzt von Spickdrähten gesprochen, gibt es denn noch andere Arten bei Kindern, Frakturen operativ, invasiv zu behandeln?
Ja, also der Klassiker bei der Versorgung der Fraktur von Kindern ist der ESIN, also der elastisch stabile intrameduläre Nagel. Das sind lange Titanstifte, die flexibel sind, also über die man eine Spannung aufbauen kann. Und die steckt man in den Markraum der Knochen über kleine Öffnungen. Die spannen sich dann im Knochen auf und geben dem dann die Stabilität und die Form wieder, die er vorher hatte. Klassiker ist die Unterarmschaftfraktur, haben Kinder wahnsinnig häufig, viel häufiger als Erwachsene. Also ich würde sagen, wenn wir Kindertraumawoche haben, haben wir mindestens 2 bis 3 Kinder mit Unterarmschaftfrakturen, also gerade im Sommer. Diese ESIN kann man an nahezu jeder Körperregion des Kindes einsetzen. Die bringen eine ausreichende Stabilität, dass die Kinder den Arm frei beüben können. Also wenn die Kinder mit einer Unterarmschaftfraktur kommen, ist das für die Eltern immer wie ein Wunder, weil dieser Arm, der steht wirklich grotesk schief häufig und man operiert die Kinder, bringt ihnen eine relativ kurzen Operation. Also würde man sagen, wenn man es ein bisschen geübt hat, ist die OP-Zeit zwischen 10 und 20 Minuten. Gibt natürlich auch mal schwere Frakturen, aber 10 und 20 Minuten OP-Zeit. Und danach können die Kinder den Arm wieder bewegen und brauchen keine Gipsnachbehandlung. Also das ist natürlich extrem elegant. Umkehr, also jede Rose hat ihre Dorne, also die Esel müssen natürlich irgendwann raus. Also das bedeutet, eine zweite Narkose ist da erforderlich.
Und die stehen ja oft, die schauen ja nicht aus der Haut raus, wie oft diese Spickdrähte.
Genau, also die Esen werden versenkt. Mhm. Die werden aber natürlich so gekürzt, dass sie über Knochenniveau stehen, weil sonst könnte man sie nicht mehr entfernen, würde man nicht drankommen. Und das stört die Kinder manchmal. Also das muss man auch den Eltern vorher sagen, das kann man auch manchmal durch die Haut fühlen. Beim Unterarm ist es so, dass der Esen, der die Elle stabilisiert, vom Ellenbogen her eingebracht wird. Und den merken die Kinder oft, wenn sie sich so auf die Tischkante auflehnen. Mhm. Dann kommen die und sagen, das stört beim Schreiben, das nervt, wenn es der Schreibarm ist. Irgendwann wächst da so eine Pseudobursa drüber, dann nervt das nicht mehr so sehr. Dann sieht man aber die Bursa von außen, also so ein kleines Bäulchen. Aber auch da, das kann man den Eltern schon vorher sagen, dass das so kommen wird und dann ist das auch nicht so schlimm.
Und was sage ich denen gerade bei so einem Klassiker wie einer Radiusfraktur oder einer ganzen Unterarmschaftfraktur, wann kommen diese Esendrähte wieder raus?
Also Esen entfernen wir prinzipiell nach 6 Monaten. Auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es gibt Kliniken, die entfernen die nach 3 Monaten. Das ist, finde ich, bei den ganz Kleinen, also so bis 6., 7. Lebensjahr, kann man das machen. Bei den größeren sieht man dann doch häufig Refrakturen, mhm, wenn man die nach 3 Monaten entfernt, auch wenn radiologisch die Fraktur gebunden ist. Deshalb haben wir uns entschlossen, das bei allen Kindern nach 6 Monaten zu machen.
Okay. Ein anderes wichtiges Thema, Olli, an dem wir nicht vorbeikommen, wenn wir über Frakturen im Kindesalter sprechen. Wovor alle Angst haben, die Kardiläsionen. Was sind Kardiläsionen? Warum haben da alle Angst vor? Was ist das?
Also der Begriff Kardiläsion wurde vom Lutz von Lahr geprägt. Das ist ein Schweizer Kindertraumatologe, der wahrscheinlich wie kein anderer die Kindertraumatologie wissenschaftlich bearbeitet hat und aus so einer Nische rausgeholt hat, wo jeder das gemacht hat, was er gerade wollte. Und der auch wirklich wahnsinnige Fallserien in seinen Büchern hat und gezeigt hat, was man alles konservativ behandeln kann und wie das läuft. Der Lutz von Lahr wollte mit dem Begriff eigentlich Aufmerksamkeit erwecken. Also der Kardi ist ja in 1001 Nacht der Schriftgelehrte, der im Namen des Kalifen Recht spricht. Und weil das ja viel netter klingt als eine Richter- oder eine Strafrechts-, eine Gefängnisläsion, ist dieser Begriff Kardi geprägt worden. Und er hat 5 Verletzungen damals identifiziert. Das ist einmal die Luxation des Radiuskopfes bei der Montecchia-Fraktur. Das ist die Condylus-Radialis-Fraktur des Kindes. Das ist die suprakondyläre Humerus-Fraktur, die Innenknöchelfraktur und die proximale Tibia-Fraktur, die Metaphysäre.
Also 3 am Ellenbogen und 2 am Unterschenkel?
Genau. Warum, also was ist jetzt an denen so besonders?
Was ist mit dem Ellenbogen los?
Genau, was ist mit dem Ellenbogen los?
Der Ellbogen. Ich krieg Angst vor Ellenbogen, Olli.
Ja, also sagen wir so, Ellbogenfrakturen des Kindes, das ist so auch für mich so ein Trigger. Also wenn ich nachts angerufen werde oder im Dienst, das heißt, das ist ein Kind mit einer schlimmen suprakondylären Humerusfraktur, da überlege ich auch, ob ich mich mal irgendwie drücken kann. Aber also der Ellbogen ist insofern besonders beim Kind, als dass dort sowohl vom Humerus als auch von Radius und Ulna wenig Korrekturpotenzial ist. Und das bedeutet, wir müssen da die Frakturen wirklich sehr präzise einrichten und das ist nicht immer ganz einfach. Fangen wir vielleicht an mit den suprakondylären Humerusfrakturen. Wenn man sich den Humerus nochmal vorstellt, dann weiß man ja, dass der suprakondylär, da kommen diese beiden Pfeiler, der radiale und der ulnare Pfeiler, kommen zusammen und münden praktisch im Humerusschaft. Mhm. Und da haben wir ja diese ganz, ganz dünne Fossa intercondylaris. Und wenn man sich das mal in Scheiben schneidet, dann schaut das von oben aus wie eine 8. Und man kann sich ja vorstellen, wenn ich da eine Fraktur durch habe, ich habe oben eine 8, unten eine 8 und ich stelle die perfekt aufeinander, dann habe ich eine tolle Kontaktfläche, dann können die auch super verheilen. Wenn ich aber da eine leichte Rotation drin habe, dann sind diese beiden, dann haben diese beiden Achten relativ wenig Kontakt.
Nur noch in der Mitte über diese...
Nur noch in der Mitte, da wo es wirklich am dünnsten ist. Ja. Und da kann man sich ja vorstellen, wenn man da dann noch irgendwie versucht, Drähte reinzubringen, naja, die greifen nicht so wahnsinnig viel Knochen, ein bisschen was machen die schon, aber da ist dann eine hohe Instabilität und die Gefahr, dass das abrutscht, ist groß. Mhm. Wir haben ja am Ellbogen dann vor allem die Angst, dass, wir haben vor diesen Rotationsfehlern, die entstehen, gar nicht so viel Angst, weil Rotationsfehler am Ellbogen, die gleicht man aus durch die Stellung im Humerus, also im Schultergelenk gleicht man das aus. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand mal auf der Straße jemanden gesehen hat, der eine groteske Rotationsfehlstellung des Ellenbogens hat. Also das muss schon wirklich sehr grotesk
genau hingucken,
sein, ja, dass einem das auffällt. Was einem aber auffällt, das ist die andere Achsfehlstellung. Also wenn man einen Cubitus varus, also einen O-Ellenbogen hat, oder einen Cubitus valgus, also einen X-Ellenbogen.
Wo erkenne ich das? In welcher Stellung ist der Ellenbogen?
Wenn der Ellbogen gestreckt ist, dann hat man ja physiologischerweise einen leichten Valgus, so 0 bis 10 Grad Valgus. Wenn ich mehr Valgus habe, ist das häufig funktionell gar nicht so furchtbar wild. Also ab irgendwann schon, aber es ist vor allem ein kosmetisches Problem. Also es sieht wirklich bisschen komisch aus. Beim Cubitus varus dagegen, da habe ich dann wirklich schon relativ bald ein Instabilitätsproblem. Und das sind dann Kinder, die können zum Beispiel keine Liegestützen machen, weil der Ellbogen instabil ist. Und das ist so das Bedenken, dass eben, wenn diese Suprakondylären, wenn die in der Rotationsfehlstellung verwachsen, das, also wenn sie verwachsen, das ist gut, dann wird es wahrscheinlich ganz gut werden, aber wenn die, die verwachsen eben nicht, sondern dislozieren sekundär. Mhm. Und dann hat man eine wirklich schwierige Korrekturoperation hinterher. Okay. Der Condylus radialis, da ist das Problem, dass der Ellenbogen bei den Kindern, bei denen das typischerweise auftritt, so rund ums fünfte Lebensjahr, noch überwiegend knorpelig angelegt ist. Das bedeutet, das, was ich an Fraktur sehe im Röntgenbild, das ist die Spitze des Eisbergs. Die Fraktur geht da irgendwo weiter, läuft in den Knorpel und ich weiß gar nicht, bis wohin die läuft. Also läuft die bis in die Gelenkfläche oder hört die vor der Gelenkfläche auf, weil da ist eben nur Knorpel. Da sehe ich weder im Röntgenbild noch sehe ich es im Ultraschall. Mhm. Und ja, im MRT könnte man es vielleicht sehen, aber für ein MRT braucht ein Kind in dem Alter immer eine Vollnarkose. Das ist dann sicherlich nicht...
Kein Kind legt sich in so eine Röhre.
Genau, kein Kind legt sich eine halbe Stunde ruhig in diese Röhre und lässt bei diesem Gewummer, das da ist, alles über sich ergehen. Das bedeutet, wir können anhand des ersten Röntgenbildes unter Umständen nicht entscheiden, ist es eine stabile Fraktur oder eine instabile Fraktur. Wenn ich beim ersten Röntgenbild schon eine große Dislokation habe, dann ist das keine Frage, dann erkennt man natürlich, das ist instabil, aber häufig ist das erste Röntgenbild so, dass man zwar eine Fraktur sieht, aber keine große Dislokation. Und da ist eben die Kadi-Gefahr die, dass man dem Kind sagt oder den Eltern, super, keine dislozierte Fraktur, 3 Wochen Gips, gehen Sie nach Hause, weil die, wenn die dann dislozieren, dann habe ich eine blöde Fehlstellung im Ellenbogen. Und die muss man nach 5 Tagen gipsfrei röntgen. Da ist es eben wichtig, den Eltern von Anfang an zu sagen, wir röntgen ihr Kind gipsfrei nach, dass die dann nicht auf die Idee kommen und sagen, ja, der hat mich ja ohne Gips zum Röntgen geschickt und deshalb ist die Fraktur disloziert. Also entweder ist die disloziert oder nicht. Die röntgt man immer gipsfrei nach.
Dann hat also Condylus radialis Frakturen, Take-Home-Message, nach 5 Tagen nicht zögern, nochmal einzubestellen.
Genau, nach 5 Tagen zwingend einbestellen und gipsfrei röntgen.
Sehr gut.
Dann kommen wir zur Radius-Kopfluxation bei der Montechia-Fraktur.
Eine Etage tiefer.
Eine Etage tiefer. Eine Montechia-Fraktur ist eine Fraktur der Ulna, häufig proximal, aber das spricht sich nicht bis zu jeder Ulna rum. Manche sind auch wirklich weit im Schaftbereich. Also eine Ulna-Fraktur mit Dislokation des Radius-Kopfes. Und da ist die Gefahr die, dass der Unterarm geröntgt wird. Man sieht, das Kind hat eine Ulna-Fraktur. Und sagt, die Ulna-Fraktur ist ja super, ist ja stabil. Die Ulna ist der nicht bewegliche Part im Unterarm. Also der Radius dreht sich ja um die Ulna. Schiene dran, wächst sich raus. Da übersieht man dann unter Umständen, dass der Radiuskopf rausgesprungen ist. Wenn das passiert, ist doof, weil der geht nicht wieder von selbst rein.
Kann ich den nicht einfach reindrücken? Und
ginge schon, aber in aller Regel pluppt er wieder raus wegen der Fehlstellung der Ulna springt er einen wieder raus. Auch wenn das möglicherweise während des Repositionsmanövers und des Anlegens des Gipses noch stabil erscheint, nach 2 Tagen ist er wieder raus, spätestens. Das bedeutet, wenn ich eine Fraktur der Ulna habe, muss ich den Ellenbogen mitröntgen, um zu gucken, wo steht der Radiuskopf. Mhm. Weil ansonsten bleibt der Radiuskopf außerhalb des Gelenkes stehen, wächst weiter und irgendwann habe ich eine Inkongruenz und bringe den nicht mehr in das Gelenk hinein. Auch die Kinder haben einen instabilen Ellenbogen. Was ich an der Sache besonders bedenklich finde, und das hat der Lutz van Laar komischerweise nicht so gesehen, Wenn ein Kind eine Ulnar Schaftfraktur hat, dann ist das ja bis zum Beweis des Gegenteils ein Verdacht auf eine Kindswohlgefährdung. Denn also die Ulnar Schaftfrakturen heißen ja, das sind ja Abwehrverletzungen.
Ja, ich habe meinen Arm irgendwie vor mein Gesicht gehalten, um mich vor Schlägen zu schützen.
Und da muss man einfach sagen, also wenn ein Kind eine isolierte Ulnar Schaftfraktur hat, ist das bis zum Beweis des Gegenteils ein Verdacht auf Kindswohlgefährdung. Dem muss man nachgehen. Und egal, was einem da erzählt wird, da werden die dollsten Geschichten erzählt, muss man vorsichtig sein. Also auf jeden Fall, Ulnar Schaftfraktur, kann man sich immer denken, immer gefährlich, entweder Kindswohlgefährdung oder aber Montechia, wobei Montechia die wahrscheinlich bessere Variante dabei ist, wenn man davon reden kann.
Was mache ich, wenn ich jetzt so einen Patienten vor mir habe in der Notaufnahme? Stichwort Kindwohlverletzung, wie gehe ich vor?
Wenn ich den Verdacht habe, dann nehme ich das Kind stationär auf. Das kann man ja auch begründen. Man sagt den Eltern, das Kind braucht eine spezielle Schmerztherapie oder wir müssen das beobachten wegen der Schwellung. Das kann ein Compartment-Syndrom geben.
Zeitgewinn,
genau. Und am nächsten Tag kann man das dann über die Kinderschutzgruppe, die es in jeder Klinik gibt, die eine Kinderklinik hat, klären. Mhm. Zum Glück ist das häufig, es klärt sich das alles zum Guten auf, aber nichtsdestotrotz, manchmal fischt man da doch eine Familie raus, die eigentlich bis dahin intakt war, wo dann irgendein Live-Event ist, das eines der Elternteile aus der Bahn wirft, wo man dann doch frühzeitig eingreifen kann.
Okay, also bei diesen Frakturen suspicious sein.
Genau, also auf jeden Fall bei den Ulnar Schaftfrakturen auf jeden Fall vorsichtig sein.
Weil wir gerade noch bei dieser Luxationsstellung vom Radiuskopf sind, muss die Ulna da immer gebrochen sein? Oder?
Die muss mindestens plastisch deformiert sein.
Kann die sich auch einfach genau verbiegen?
Genau, also so eine Grünholzfraktur reicht aus. Und die Therapie ist eigentlich Kinder einfach, wenn man eine frische Montechia-Fraktur, die Ulna mit einem Esen stabilisiert und die Achse wieder korrigiert, OP-Zeit 5 Minuten, springt der Radiuskopf von selbst wieder rein. Ich habe es wirklich in einem einzigen Fall erlebt, dass das nicht geklappt hat, aber also da war der wirklich aus dem Ligamentum annulare rausluxiert, es musste dann offen reponiert werden, aber das ist eine absolute Rarität.
Okay. Also immer am Ellenbogen gucken, wie steht der Radiuskopf, zeigen alle Linien vom Radiuskopf zum Condylus radialis?
Genau, also zeigen die zum Capitulum humeri, müssen die alle zeigen.
Ja, danke.
Ja. Danke. jetzt, aber das ist ja im Condylus radialis, also alles richtig.
jetzt von den drei Läsionen am Ellenbogen zum Unterschenkel.
Genau, also die proximale metaphysäre Tibia-Fraktur ist deshalb vom Lutz van Laar damals als Kardiläsion gewertet worden, weil er gesagt hat, wenn man da keine Kompression nach medial aufbringt, dann resultiert das in einer valgischen Fehlstellung des Unterschenkels. Das stimmt auch.
Das heißt, die kriegen dann ein X-Bein.
Ein X-Bein, genau. Das stimmt auch. Wir haben nur über die Jahre festgestellt, dass sich dieses X-Bein häufig rauswächst. Und wir haben andererseits auch gesehen, dass wenn man dieses X-Bein, also diese Valgestellung, die am Anfang manchmal schon besteht, korrigiert und auch fixiert mit Treten beispielsweise, dass sie dann, obwohl es perfekt verheilt ist, wiederkommt. Also es einen Rebound gibt. Mhm. Deshalb sind wir heute bei dieser Fraktur gar nicht mehr so sehr bei der Kardiläsion. Man muss aber bei dieser Fraktur, das ist wirklich eine kommunikationsintensive Fraktur. Da muss man wirklich viel mit den Eltern reden, von Anfang an mitnehmen. Mhm. Am besten hat man da in der Schublade so ein paar Verläufe, die man zeigen kann, dass die einem das auch glauben, dass das wirklich so ist. Also die zählt zu den Kardiläsionen, die hat aber so ein Ticken an Schrecken verloren.
Okay.
So. Und die Innenknöchelfraktur, das ist eine Fraktur, die wir fast nur beim Adoleszenten sehen, also beim Kind fast nie. Und die ist eben wegen der hohen Instabilität eine Kardiläsion. Also da muss man vor allem wegen der Fehlstellung im Sprunggelenk dann gucken.
Okay, klasse. Olli, hast du für mich, für meine Kollegen, für die Nachtdienste Tipps? Worauf muss ich achten bei Kindern? Irgendwas, was du uns auf den Weg geben möchtest, wenn wir Kinder behandeln? Da hat man ja schon immer ein bisschen Angst. Also da will man sowieso nie was falsch machen, aber gerade bei Kindern, Da hat man ja noch mal mehr Angst, Hilfe, da will ich nichts übersehen, da will ich nichts falsch machen. Ich will aber auch nicht meinen Oberarzt nachts für jedes Bild wecken.
Also ich glaube, bei Kindern ist es ganz wichtig, einmal die Eltern zu beruhigen, weil das sieht man ja, die Kinder reagieren so, wie die Eltern sind. Und was häufig vergessen wird, ist, für eine gute Analgesie zu sorgen. Das bedeutet jetzt nicht, dass jedes Kind mit Ketanest oder mit einem Opioid abschießen muss. Häufig reicht es ja schon, eine Schiene anzulegen, die stabilisiert und kann die Kinder auch, wenn die eine grobe Fehlstellung haben, mit Schiene zum Röntgen schicken. Spricht überhaupt nichts dagegen. Aber häufig haben wir ja Röntgenbilder, wo Kinder mit 45 Grad fehlstehenden Unterarmknochen ohne Ruhigstellung gezeigt sind. Also achtet auf eine Analgesie, freundlich bleiben. Auch das Kind, das schreit, das hat keine Lust, untersucht zu werden. Es macht man nicht besser, wenn man mit dem Kind schimpft. Also das bringt nichts. Und vor allem die auch so eine Angst zu verlieren. Also wenn man keine grobe Fehlstellung auf einem Röntgenbild sieht und sich unsicher ist, stellt das Kind die Extremität ruhig, bestellt die Kinder für den nächsten Tag ein. Da ist sicherlich nichts falsch gemacht.
Sehr gut.
Auch wenn man eine relevante Verletzung übersehen würde, dann...
Ihr merkt, wir sind live.
Wir sind live.
Es ist nicht gestellt und nicht zusammengeschnitten.
Also auch wenn man dann eine relevante Verletzung sehen würde, kann man das am nächsten Tag noch
ohne Probleme
dann
operativ. Solange die Nerven und alles funktionieren, die Durchblutung intakt ist, da gelten die typischen.
Und bei Nervendurchblutungsschäden muss man eben schnell operieren, aber auch da auf die Eltern beruhigend einwirken. Ganz häufig sind diese Durchblutungsstörungen und Nervenläsionen schon durch die Reposition wieder in Ordnung. Und natürlich gibt es mal Kinder, wo man das operieren muss, aber auch das kommt wieder in Ordnung. Das kriegt man gut hin. Das kann man alles gut schaffen. Und das ist es immer wichtig, den Eltern zu vermitteln.
Also keine Angst vor Kindern.
Keine Angst vor Kindern.
Olli, das hat Spaß gemacht. Das war super interessant. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich schon auf die nächste Runde.
Ja, vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Gerade die getauschten Rollen war echt interessant. Vielen Dank und viel Spaß euch beim Hören. Tschüss.